Guten Tag, Herr Özdemir.
Guten Tag.
Das Angebot der Charité richtet sich gezielt an 12- bis 18-Jährige. Wie kommen denn diese Jugendlichen zu Ihnen?
Die Jugendlichen, die sich bei uns melden, werden entweder von ihren Eltern geschickt oder von anderen psychotherapeutischen Kollegen oder ein Fünftel von denen, die sich bisher gemeldet haben, haben selbstständig angerufen oder eine E-Mail geschickt.
Und Ihr Angebot ist bekannt genug, dass da auch Jugendliche zu Ihnen kommen? Es ist ja ein einmaliges Projekt in Deutschland, aber sind Sie bekannt bei den entsprechenden Stellen?
Genau, diese Kombination von Diagnostik und Therapie bezogen auf die sexuelle Präferenz ist einmalig in Deutschland. Natürlich kann ein Projekt immer noch bekannter sein. Wir geben uns aber Mühe, auf Social-Media-Kanälen vertreten zu sein, online vertreten zu sein, sodass die Jugendlichen uns finden können.
Wie viele Jugendliche haben Sie denn bisher gefunden in den 3 Jahren, in denen das Projekt läuft?
Gemeldet haben sich bisher über 130 Jugendliche oder auch Kollegen, die Interesse hatten. Die Diagnostik haben komplett ca. 65 Jugendliche durchlaufen.
Okay, weil da gibt es dann welche, die irgendwann im Laufe des Verfahrens wieder abspringen, nehme ich an.
Genau, das ist der Fall. Unser Angebot richtet sich ja an Jugendliche zum Beispiel, die keinerlei justizielle Auffälligkeiten aufweisen bisher oder eben nicht im Hellfeld sind. Und da sind dann schon welche, denen wir leider kein Therapieangebot unterbreiten können.
Sie haben jetzt schon gesagt, als erstes kommt die Diagnostik, dann ein Therapieangebot. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab, wenn ein Jugendlicher mit Ihnen Kontakt aufnimmt?
Der Jugendliche kriegt zuerst mal von uns eine Nummer zugewiesen, sodass das anonym bleibt. Der Jugendliche kriegt dann einen Termin bei mir. Ich unterhalte mich mit dem Jugendlichen 1,5 Stunden ungefähr. Ich unterhalte mich mit seinen Bezugspersonen. Dann gibt es eine ausführliche Diagnostik, damit wir auch Kinder- und Jugendpsychiatrische Auffälligkeiten abklären können. Und dann besprechen wir im Team mit den beiden Projektleitern, ob wir ein Therapieangebot unterbreiten können. Und falls ja, dann beginnt die Einzeltherapie.
Und wie sieht diese Therapie dann aus?
Die Therapie ist in verschiedene Module gegliedert. Generell ist das Ziel, dass das Verhalten kontrolliert wird. Und zwar, dass der Jugendliche selbst sein Verhalten kontrolliert und nichts Illegales macht. Und auf der anderen Seite, dass er die aktuell auftretenden Fantasien akzeptiert und weiß, ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich Fantasien mit Kindern habe.
Es ist aber nicht so, dass Sie davon sprechen, dass man da irgendwie geheilt wird oder so, dass dann diese Fantasien komplett weg sind.
Eine Löschung der sexuellen Präferenz kann zum jetzigen Wissensstandpunkt niemand versprechen. Sollte man auch nicht, ist es auch nicht nötig. Denn es geht ja ums Verhalten, was illegal ist und nicht um die Fantasien.
Wenn man über sexuellen Kindesmissbrauch spricht, dann denkt man häufig an ältere Männer. Jetzt sprechen wir über Jugendliche. Aber ich würde mal behaupten, viele Leute, die uns zuhören, denken immer noch an männliche Jugendliche. Ist das so? Sind das hauptsächlich Jungs, die zu Ihnen kommen? Also männliche Jugendliche oder gibt es da auch junge Frauen?
Na, wir sprechen über Jugendliche, weil das sexuelle Interesse mit Beginn der Pubertät erwacht. Und da die meisten Erwachsenen auch berichten können, seitdem weiß ich, dass ich das und das sexuell erregend finde. Wir sprechen von männlichen Jugendlichen, weil sich bei uns fast nur männliche Jugendliche gemeldet haben. Das ist auch bei den Erwachsenen bekannt, dieses Phänomen. Wir hatten eine Teenagerin, die sich gemeldet hat, aber die ist leider nicht zur Diagnostik gekommen, weil ihr Anreiseweg zu weit war.
Warum melden sich nur männliche Jugendliche oder fast nur männliche Jugendliche bei Ihnen?
Den genauen Grund weiß man nicht. Es kann durchaus sein, dass die sexuelle Präferenzbesonderheit eher in der männlichen Bevölkerung auftritt. Es kann aber auch sein, dass es gesellschaftliche Gründe hat und dass es bei männlichen Jugendlichen oder auch männlichen Erwachsenen eher ins Auge springt und man etwas bemerkt.
Jetzt haben Sie das Wort sexuelle Präferenzbesonderheit verwendet. Das sind sogar 2 Wörter, relativ lange. Ich würde ganz naiv Pädophilie dazu sagen. Das sagen Sie aber nicht, bewusst auch nicht. Ist das Wortklauberei?
Genau, das sagen wir bewusst nicht, denn eine Pädophilie darf ich offiziell erst ab der Vollendung des 16. Lebensjahres diagnostizieren. Wir möchten aber unser Ergebnis offen halten im Verlauf der Therapie und erklären auch den Jugendlichen, dass wahrscheinlich diese sexuelle Präferenz stabil bleibt über ihre Lebenszeit, aber wir das nicht 100% wissen können und deswegen von den aktuell auftretenden Fantasien sprechen.
Und warum dürfen Sie die Pädophilie erst ab 16 diagnostizieren?
In den diagnostischen Kriterien, die eine Psychotherapie oder Sexualtherapie indizieren, ist das so festgelegt. Es gibt bestimmte Symptome oder Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ich etwas diagnostizieren darf. Und im Falle der Pädophilie steht da, der Jugendliche oder die Person hat das 16. Lebensjahr vollendet.
Sie haben nach 3 Jahren Ergebnisse vorgestellt und da sagen Sie, keiner von den Jugendlichen, die Sie behandelt haben, hat dann Missbrauchsdarstellungen genutzt oder hat einen Missbrauch begangen. Das ist ja schon mal ein Erfolg von Ihrem Programm. Aber wie kann man das auf lange Sicht bewerten? Können Sie jetzt schon sagen, die Jugendlichen sind relativ jung, haben vor 3 Jahren angefangen, ob das auf lange Sicht einen Unterschied macht, dass sie bei Ihnen waren?
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir natürlich nur über unsere Jugendlichen sprechen. Das kann man leider nicht verallgemeinern. Aber wir gehen natürlich davon aus, da das jugendliche Gehirn noch in der Entwicklungsphase ist, indem man da Unterdrückungs- oder Hemmungsprozesse von illegalem Verhalten verstärkt, dass sich das natürlich festsetzt und eher gezeigt wird im Alltag.
Und wie sehen diese Hemmungsprozesse aus, die man da verstärken kann? Können Sie uns das irgendwie greifbar machen?
Ein Alltagsbeispiel wäre einfach, jeden Tag muss ich mich entscheiden. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich stehe jeden Tag vor meinem Kühlschrank und muss mich entscheiden, ernähre ich mich gesund, esse ich was Gesundes oder nehme ich Junkfood. Wenn ich die Hemmschwelle überwinde und sage, jawohl, ich möchte mich jetzt gesund ernähren jeden Tag und möchte viel Sport machen, dann ist das natürlich ein Verhalten, was Routine wird irgendwann und was mir dann auch leichter fällt, das auszuüben.
Es geht also viel um Gewohnheiten.
Es geht viel um sich bewusst sein, welches Verhalten zu welchem Ergebnis führt und ob ich diesen Weg einschlagen möchte, ob ich Opfer produzieren möchte, ob ich illegal leben möchte, ob ich ein Täter werden möchte oder ob ich nicht sage, jawohl, ich habe diese Fantasien, das ist auch völlig in Ordnung so, aber andere Menschen haben Rechte, die muss ich respektieren. Ich möchte legal bleiben und mein Leben legal bewältigen.
Es ist ohne Frage ein Verbrechen, wenn man Kinder sexuell missbraucht. Das wollen wir auch gar nicht relativieren. Aber schauen wir uns doch diese andere Seite ein bisschen genau an, wie es nämlich den Menschen geht, die sich bewusst sind, dass sie zu Tätern werden können. Ist es so, dass sie darunter leiden unter diesem Wissen?
Der Leidensdruck ist riesig, sowohl bei Erwachsenen, aber gerade bei Jugendlichen. Weil in den Medien eine bestimmte Darstellung von Menschen mit pädophiler Präferenz dargestellt wird. Die Jugendlichen kommen her und haben das Gefühl, jeder wisse, dass sie Kinderschänder seien. Und man muss dann erstmal diesen Gedanken auflösen und bearbeiten und sagen, hey Moment, dass man eine Vorstellung oder Fantasie von etwas hat, heißt nicht, dass man dieses Verhalten auch ausüben wird. Du hast immer die Wahl, wer du sein möchtest.
Heißt das, dass wir als Gesellschaft da vielleicht auch ein bisschen zu schnell sind in dem Urteil, das wir uns bilden? Und weil ich ahne, dass Sie da Ja sagen werden, wie können wir das ändern?
Ich kann natürlich nicht für die komplette Gesellschaft sprechen. Ich kann nur meine Wahrnehmung darlegen, die da ist, dass das Thema Pädophilie oder sexuelle Präferenz für Kinder ein sehr emotionales Thema für die meisten Menschen ist und man da plötzlich nicht mehr oder nur noch schwierig logisch diskutieren kann. Und da wäre es eben wünschenswert, dass Menschen sich emotional distanzieren und sagen, hey Moment, da sitzt ein Jugendlicher, ein Menschenleben, was es wert ist, dass man ihm ermöglicht, ein besseres Leben zu führen.
Das Bundesfamilienministerium hat die Laufzeit Ihres Projekts bis Ende 2017 verlängert. Was passiert danach?
Was danach passiert, ist aktuell noch offen. Wir sind in Verhandlungen mit den Krankenkassen und der Vereinigung der Krankenkassen. Wir hoffen, dass das überführt wird in ein Modellvorhaben, in dem Patienten oder Projektinteressierte anonym therapiert werden können und dies von der Krankenkasse aber finanziert wird.
Und das wäre dann auch ein Programm, was möglicherweise auch an anderen Standorten in Deutschland aufgebaut werden kann, weil bisher haben Sie ja gesagt, müssen alle zu Ihnen nach Berlin kommen oder manche können nicht kommen, weil eben Berlin so weit weg wäre.
Genau, bisher müssen alle Projektinteressenten, die zwischen 12 und 18 Jahren alt sind, nach Berlin kommen. Wir hoffen natürlich, wenn man in die Zukunft denkt, dass man das auch an anderen Standorten aufziehen kann, zusammenarbeiten kann und so ganz Deutschland versorgen kann.
Wie im Rahmen des Projekts Primäre Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch durch Jugendliche mit jungen, hilfesuchenden Menschen gearbeitet wird, über die Erfolge dieser Arbeit und über die zukünftige Entwicklung des Projekts habe ich mit dem Psychologen Umut Özdemir gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.